Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek. Ich bin Ernährungstherapeutin und ich habe mir deswegen gedacht, normalerweise erkläre ich immer Dinge, heute gibt es ganz praktische Tipps. Und zwar, heute reden wir darüber, praktische Tipps für mehr Nährstoffe am Teller. Also wie kann man eine Mahlzeit ganz einfach verbessern? Aber bevor wir darüber reden, die Regalfrage der Woche. Resi hört, der ganze Name heißt, Resi hört auf Spotify, wollte wissen, eine Frage zu, was hältst du von Kombucha und Wasserkefir? Das beantworte ich sehr gerne ein bisschen später. Bevor wir das nämlich machen, gehen wir zu unserem Hauptthema. Und das ist jetzt eben keine große Erklärungsfolge, sondern ich habe mir gedacht, wir machen mal so wirklich, was kann man denn konkret machen? Praktische Tipps, um eine Mahlzeit nährstoffreicher und gesünder zu gestalten. Und das war eine Mordsdiskussion bei uns im Team. Ja, das ist ja gesünder. Und ich sage, na, gesünder ist ein Problem, weil gesund ist so ein Wischiwaschi-Begriff. Weil für die meisten, wenn etwas gesünder ist, dann denken sie meistens daran, was man alles weglassen könnte. Natürlich, wenn ich mehr Nährstoffe in eine Mahlzeit hineinpacke, ist sie auch gesünder. Aber das ist nicht das einzige Kriterium für gesund. Und es gibt so viele Dinge, die man sagen könnte zu, wie macht man etwas gesünder. Und vor allem für die meisten, wie gesagt, heißt es, was lassen wir alles weg? Oder dieses sogenannte, unter Anführungszeichen, Clean Eating, was immer Clean Eating heißen mag. Auch dafür gibt es keine Definition. Also meistens heißt gesünder weniger vom Schlechten. Und darum geht es mir praktisch nie, weil das kein guter Fokus ist. Sondern ich wollte jetzt mehr vom Guten machen. Und deswegen sage ich nährstoffreicher. Also mehr Nährstoffe reinpacken, mehr vom Guten, damit die Mahlzeit für dich deinen Körper besser unterstützt. Also, was heißt jetzt eigentlich mehr Nährstoffe? Das ist eigentlich ein sehr verkürzter Ausdruck, weil natürlich auch Fett und Zucker sind Nährstoffe. Die sogenannten Makros, Kohlenhydrate und Fett sind ja Makros, wenn man die zählt, also Makronährstoffe. Wir wollen natürlich nicht mit mehr Fett und mehr Zucker reinpacken, das wäre meistens sehr einfach, sondern wir meinen damit jetzt mehr Mikronährstoffe, also Vitamine und Mineralien und solche Sachen. Beziehungsweise wir wollen ja auch mehr Proteine, also Eiweiß, und wir wollen auch mehr Ballaststoffe. Deswegen sage ich jetzt mit mehr Nährstoffe, mehr von denen, die wir wirklich mehr wollen. Was wir heute nicht machen ist, wie schaffe ich, dass ich mehr Fermentiertes einbaue oder weniger Frittiertes oder, also eben, ich will jetzt wirklich gezielt darauf eingehen, wie kriege ich mehr Ballaststoffe, mehr Proteine und mehr Mikronährstoffe in meine Ernährung rein. Und wie kann ich das jetzt so machen, dass es jetzt keine große Umstellung ist? Weil ich glaube, dass man sich einfach viel leichter tut, wenn man nach und nach Kleinigkeiten verbessert und nicht alles hochruck von jetzt auf gleich, von 0 auf 100 macht. Weil auch unsere ganze Psychologie sich dagegen wehrt. Ernährung gibt uns Sicherheit und das sind Gewohnheiten und das ganze System ist eben im Gleichgewicht, in irgendeinem Gleichgewicht. Auch wenn es vielleicht nicht das ist, was das Günstigste für dich ist, aber das ist das, was ihr gewohnt seid, so läuft es ab. Und wenn man das jetzt dramatisch ändert, dann wehrt sich nicht nur unser Körper, sondern auch wirklich unsere Psychologie dagegen und dann wird es sehr schwierig, das durchzuhalten. Deswegen bin ich total ein Fan von kleinen Veränderungen. Und jetzt gehen wir mal konkret durch, was es sein könnte. Also vor allem noch eine Einschränkung ist, wir hätten sonst endlos zu reden. Wir reden über die Sachen, die ihr selber zubereitet. Also ich sage immer frisch gekocht, das muss nicht gekocht sein, ein Salat ist nicht gekocht, aber den ihr selber zu Hause frisch zubereitet. Wir können gerne eine andere Folge mal machen zu, was kann ich mir schnell im Supermarkt zusammensuchen, was gesund ist. Dazu haben wir nämlich zum Beispiel für unsere Mitglieder einen ganzen Themenschwerpunkt, wie man eine gesunde Mahlzeit im Supermarkt findet. Aber können wir auch gerne mal hier als Folge machen. Also fangen wir mal an mit mehr Vollkorn. Wir wissen alle, Vollkorn ist irgendwie gesund und wir brauchen mehr Vollkorn. Da geht es darum, dass wir Ballaststoffe haben, dass da mehr Mineralien und Vitamine drinnen sind. Und vielleicht müssen wir so anfangen, dass wir sagen, warum essen denn die Leute kein Vollkorn freiwillig? Wieso ist das überhaupt ein Thema? Könnte doch jeder einfach nur Vollkorn kaufen gehen. Warum macht man das nicht? Und da gibt es einmal die Sache, dass es dir nicht schmeckt. Ja. Und Geschmack ist ist zum größten Teil eine Gewohnheitssache. Also das heißt, viele Dinge, wenn man die einfach öfters isst, wir essen das gerne, was wir oft essen. Wir essen nicht das oft, was wir gerne essen, sondern wir essen das gerne, was wir oft essen. Das heißt, wenn wir etwas immer wieder mal kosten und probieren, dann lernt der Körper, dass mit diesem Geschmack gewisse Nährstoffe verbunden sind und dann beginnt uns das zu schmecken. Das scheint bei Leber nicht immer zu funktionieren, weil ich mag sie nach wie vor nicht. Aber grundsätzlich ist das ein sehr gutes Prinzip, um sich gewisse Dinge näher zu bringen. Das heißt, ja, ich verstehe, dass es dir gerade nicht schmeckt. Das muss man dann vielleicht ein bisschen üben. Das andere ist, warum es oft nicht schmeckt, ist, weil ihr bei Vollkorn, gerade bei Vollkornbrot muss nicht körnig sein. Wir denken immer bei Vollkorn, dieses Pumpernickel, dieses Körnerbrot, das hat gar nicht so viel mit Vollkorn zu tun, wie man glaubt. Es gibt auch Vollkorntoast, es gibt Vollkornsemmeln. Vollkorn kann auch ganz fein vermahlen sein. Da ist einfach dann das volle Korn drin mit wesentlich mehr Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen. Der andere Grund, warum Menschen kein Vollkorn essen, und das ist einfach, weil wir alle immer die gleichen Dinge kaufen. Unser Gehirn versucht sich die Arbeit zu sparen und das heißt, wir gehen in den Supermarkt und greifen nach immer den gleichen Dingen. Und wenn wir das ändern wollen, dann braucht das geistige Energie, die wir oft am Ende des Tages beim Einkaufen nicht mehr haben. Und deswegen ist es auch so eine Gewohnheitssache. Was kann man da jetzt konkret machen, außer es wird Zeit, du musst dich dran gewöhnen. Einer der Tipps, die ich habe für mehr Vollkornbrot in dem Fall ist, erstens einmal such dir eine Sorte, die nicht so körnig ist, wenn du das nicht magst. Wie gesagt, es gibt auch Vollkorntoast, es gibt fast alles als Vollkorn. Oder dass du für dich die Regel hast, ist zu Hause, zumindest unter der Woche, haben wir Vollkorn und am Sonntag essen wir gerne Semmeln oder wie auch immer Brötchen und da essen wir oder Croissants und da essen wir was anderes. Aber unter der Woche, dieses Alltagsbrot, ist Vollkorn. Aber wenn ich unterwegs bin, mache ich mir jetzt keinen riesigen Stress, weil ich mir ein Brötchen, ein Weckerl hole zum Mittagessen, ein schnelles. Wenn das nicht Vollkorn ist, dann ist es so. Ja, also als Regel Vollkorn zu Hause und probier einfach mal was aus, was Neues zu kaufen, dann wird das zur neuen Gewohnheit. Eine andere Möglichkeit ist, wenn Brot nicht deins ist oder nicht viel Brot isst, Vollkornnudeln. Und ich verstehe, gerade bei Vollkornnudeln ist die Diskussion recht groß. Manche Leute sagen, ich hasse sie, ich bringe die nicht runter. Die sind sehr viel besser geworden als früher, finde ich, vom Geschmack her. Probiert mal ein paar verschiedene durch. Wenn du noch immer sagst danach, bei aller Liebe, Vollkornspaghetti sind keine Spaghetti für mich. Wenn ich das esse, dann will ich, dass das so schmeckt, wie ich es gewohnt bin. Dann ist es so, das ist total okay. Dann esst ihr zu Hause, wenn ihr Nudeln esst, eben unter Anführungszeichen normale Nudeln, nicht Vollkorn. Und ihr macht die anderen Dinge Vollkorn. Und das ist auch, was ich eigentlich hier vor allem sagen will, ist, das ist nicht, man muss nicht 100 Punkte erreichen. Ja, jede Kleinigkeit, die man ein bisschen verbessern kann, hilft. Und wenn du sagst, na, bei aller Liebe, nein, das ist mir zu mühsam oder es ist mir jetzt noch zu stressig oder daran werde ich mich nie gewöhnen, dann gibt es 17 andere Dinge, die du machen kannst, dann mach halt was anderes. Ja, das ist ein ähnliches Thema beim braunen Reis. Also ungeschälter Reis, ist er Vollkorn. Ja, also Vollkornreis, ungeschälter Reis, brauner Reis, wie man das nennt. Da gibt es zwei Probleme. Erstens, er schmeckt euch einfach nicht. Das ist wieder zurück zur Gewohnheitssache oder der wird euch nie schmecken, dann esst ihr halt einen weißen Reis und esst Vollkornnudeln und Vollkornbrot oder wie auch immer. Die anderen, das ist das Häufigere, was ich höre, ist, dass der dauert viel zu lange zum Kochen. Weil ein Vollkornreis, also ein ungeschälter Reis, der braucht 45 Minuten. Und ich verstehe, man kommt heim, man hat Hunger, sagt, ich habe jetzt keine Zeit, dass ich in einer Stunde was zum Essen habe, weil ich will das jetzt schneller machen. Und deswegen nehme ich den praktischen Reis aus dem Backerl, der leider viel weniger Nährstoffe hat, der zwar in 15 Minuten fertig ist, viel weniger Nährstoffe hat und sehr viel schneller ins Blut übergeht als der andere. Aber es ist halt ein Zeitmangelproblem. Da kannst du den Tipp machen, wie ich es auch gerne mache, ist, du machst irgendwann einmal am Wochenende, kochst du den Reis, den Vollkornreis, und zwar die ganze Packung, und dann frierst du ihn ein. Du kannst ihn gleich portionsweise einfrieren. Eine andere Möglichkeit ist, ich tue den so ein paar Zentimeter dick in eine größere Form und tue ihn so ein bisschen so mit einem Spatel, tue ich ihn ein bisschen unterteilen. Und dann friere ich ihn ein, dass er fast fest ist, dann schneide ich den Rest auseinander, dann habe ich solche Würfel und die kommt in einen Plastiksackerl, also eine Tiefkühlbeutel rein und dann kann ich immer portionsweise den Reis entnehmen und dann ist er immer da und ist Vollkorn. Ein ganz guter Tipp für mehr Reis, wenn man zu faul ist, den zu kochen, so wie ich. Eine andere Sache ist die, das wollte unbedingt meine Schwester dazu mit reinnehmen, jetzt sagt sie, wenn du gebratenen Reis machst, dann Wokgemüse mit gebratener Reis mit Fleisch oder mit Ei oder mit Tofu, brauchst du kalten, gekochten Reis. Und das ist wirklich so, die Asiaten, die sagen das alle, du kannst aus gerade frisch gekochtem Reis gar keinen guten gebratenen Reis machen. Und das heißt, das ist ein anderer Vorteil, das vorzukochen, dass du sagst, okay, ich friere den Teil ein am Sonntag, aber den anderen Teil daraus wird am Montag dann mein Reisgericht. Dabei entsteht auch übrigens resistente Stärke, das heißt, die Stärke im Reis wird umgewandelt, wird zu Ballaststoff, du verdaust sie weniger, lass den Blutzucker nicht so stark ansteigen. Viele Vorteile für kalten, gekochten Reis. Wie gesagt, das ist auch wieder so eine Gewöhnungssache. Das muss man lernen, weil er schmeckt schon anders. Er hat viel mehr Geschmack, er schmeckt ein bisschen nussiger. Mir schmeckt er eigentlich besser, aber weil ich ihn gewohnt bin. Und das heißt, das ist ein bisschen eine Gewöhnungssache. Aber wenn du sagst, jetzt habe ich das 10-mal probiert, ich werde mit dem Zeug nicht warm, es tut mir leid, dann isst du anderen Reis und probierst es eben bei den anderen Sachen aufzufangen. Ja, ein schöner Tipp für mehr Vollkorn und mehr Ballaststoffe ist auch eben mehr Haferflocken. Mehr Haferflocken von allem. Es gibt in England, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, gibt es ein Knäckebrot, das ganz aus Haferflocken ist. Das nennen sie Oatcakes, Haferflockenkuchen. Hat damit nichts zu tun. Die gibt es bei uns leider wenig oder selten. Es ist fast nicht zu kaufen, was schade ist. Aber überall mehr Haferflocken sind ganz tolle Ballaststoffe. Und Haferflocken sind immer Vollkorn. Von dem her habt ihr automatisch mehr Vollkorn dabei. Mehr Vollkorn war ja also nicht nur mehr Vitamine, Mineralien, sondern eben auch mehr Ballaststoffe. Also wenn wir mehr Ballaststoffe essen wollen, dann brauchen wir vor allem mehr Vollkorn. Aber jetzt wollen wir überhaupt noch schauen, also als zweite Gruppe, wo kann ich denn jetzt noch mehr Ballaststoffe unterbringen? Und Ballaststoffe sind jetzt nicht nur die, so wie Weizenklei und solche Sachen, die man so kennt, so das harte Zeug vom Vollkorn, sondern eben auch diese Gele, die gebildet werden, wenn man zum Beispiel Chia oder Leinsamen einweicht. Dann wird das doch so schleimig, so schlatzig, wie man in Österreich sagt. Und das sind die Ballaststoffe. Und das ist eben einer der Tipps, wenn man sagt, ja, ich esse zwar ein gekauftes Müsli in der Früh, wie auch immer, aber dann gebe ich da noch einen Teelöffel oder zwei Teelöffel, brauche ich nicht viel, sein Chiasamen rein oder geschrotete Leinsamen. Oder wenn du einen Joghurt isst, auch wenn du oder deine Kinder, wenn ihr das gekaufte, gezuckerte Fruchtjoghurt esst. Ja, okay, aber wir können es trotzdem verbessern, dann haben wir noch einen Teelöffel Chiasamen rein oder Leinsamen oder andere geschrotete Samen oder gemahlene Nüsse und haben schon wieder Ballaststoffe dabei. Oder auch ein Smoothie. Ein anderer Tipp ist über den Salat. Also wenn ihr gern Salat esst oder Salat macht, warum nicht davor auch wieder noch so ein kleiner Löffel? Natürlich sind es kleine Mengen, aber über die Zeit läppert sich, wie man so schön sagt in Österreich, kommt dann einiges zusammen. Das heißt, eine Samenmischung zusammen zu Hause zu haben, Leinsamen, Sesam, Sonnenblumenkerne, Chia zum Beispiel oder auch einzeln, wie ihr es wollt, und die dann über den Salat. Man könnte auch Kürbiskerne schmecken, super, die kann man auch kurz anrösten, ein bisschen Sojasauce. Da allein habt ihr schon wieder erstens ein bisschen Eiweiß reingebracht und zweitens wieder Ballaststoffe und Vitamine und Mineralien noch dazu. Besonders viele Ballaststoffe sind in Hülsenfrüchten, also mehr Hülsenfrüchte für alle. Und das sind jetzt so Sachen, ich weiß, manche sagen, ach, Bohnen und Linsen, die machen mir Blähungen und so. Aber da geht es jetzt nicht darum, dass ihr riesige Mengen sofort macht. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr Hummus habt als Aufstrich, ja, den verwenden und den tut ihr unter euer Käsebrot, vielleicht auch zusätzlich zu Butter, noch ein bisschen als Aufstrich drauf. Also ihr esst trotzdem ein Schinkenbrot oder ein Käsebrot, aber ihr habt jetzt zusätzlich noch ein bisschen vom anderen drin. Erstens ein bisschen ein anderes Eiweiß, aber wieder Ballaststoffe untergebracht. Ja? Oder ihr esst mal als Snack, als Zwischenmahlzeit, holt einen Becher Hummus und den löffelt ihr aus mit Karotten oder Karottensticks oder Gurkenstücken oder ich liebe Chicorée. Weiß nicht, also ich nehme den ganzen Chicorée, ich beiße nur das Ende unten ab und entweder esse ich das ganze Ding oder ich nehme die einzelnen Blätter und verwende sie als Löffel für Hummus oder für andere Dips. Auch eine super Möglichkeit, mehr Gemüse unterzubringen. Zu dem kommen wir auch noch. Also, oder ihr macht einen Salat und ihr esst danach euer Fleisch oder was immer, aber gebt noch ein paar Bohnen, ein paar Kichererbsen, solche Dinge über den Salat. Ja? Oder ihr macht einen Sugo mit Fleisch und haut noch ein paar Linsen rein. Also Ballaststoffe, wir kommen jetzt gleich nämlich zu meiner Lieblingskategorie, mehr Protein. Wie bringe ich mehr Protein in meine Ernährung? Und mehr Protein ist ja so ein Riesenthema. Wir wissen, es ist so wahnsinnig wichtig für uns. Und die meisten sagen, ich komme nicht auf das Protein, das ich essen sollte. Und dann greifen sie halt zu Eiweißpulvern und Riegeln. Und ich habe jetzt grundsätzlich nichts gegen die meisten Eiweißpulver. Aber wenn wir naturbelassene, vollwertige Lebensmittel einbauen könnten, wäre uns mehr geholfen. Also, der wichtigste Tipp für mehr Protein ist, wenn du über eine Mahlzeit nachdenkst, beginnt die Mahlzeitenplanung mit der Eiweißquelle. Und es klingt so total logisch, das machen wir aber nicht. Was gibt's denn bei euch heute Abend? Ah, heute, da hat man gedacht, ich mache Nudeln mit Tomatensauce und Schrimps oder was immer. Ja, was macht sie heute? Das heißt, wir fangen sehr oft mit dem Kohlenhydraten an und dann planen wir rundherum. Und wenn ihr das umdreht und sagst, okay, was gibt's heute Abend? Das Erste ist, was ist meine Eiweißquelle? Esse ich heute Fleisch oder Tofu oder Fisch oder was, Bohnen, was essen wir heute? Dann überlegt man sich, wie will ich das eigentlich zubereiten? Was für Gemüse habe ich zu Hause oder kann ich kaufen? Und erst zum Schluss würde ich dann sagen, okay, und welches Kohlenhydrat, also welche Stärke, Faust, wie das heißt bei der Faustformel, passt dazu? Und wie mache ich die dann? Also ist es dann Reis oder Nudeln oder Kartoffeln oder Quinoa oder Hirse oder keine Ahnung. Aber eben das umzudrehen und nicht von den Kohlenhydraten wegzuplanen, was die meisten machen, sondern vom Protein. Probiert es mal aus und erzählt es mir gerne in den Kommentaren, ob ihr euch erwischt habt, dass ihr es wieder umgedreht habt und dass ihr wieder mit den Kohlenhydraten angefangen habt. So ein paar ganz banale, praktische Tipps. Das erste ist, ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr gerne Joghurt esst oder habt Joghurt im Müsli oder ihr tut Milch ins Müsli, dann ersetzt dieses Joghurt mit Ski oder mit Topfen, also Topfenquark in Deutschland. Das alleine macht irrsinnig viel aus, weil in Ski ist mehr als das Doppelte an Eiweiß drin auf die gleiche Menge wie in Joghurt. Ja? Topfen hat dann, Quark hat gleich viel. Das heißt, indem ihr das einfach ersetzt, habt ihr plötzlich doppelt so viel Eiweiß drinnen auf die gleiche Menge. Und dann geben wir ins Soja, ins Müsli auch noch ein paar Nüsse und Kerne, dann haben wir noch mehr aufgewertet. Wenn ihr pflanzlich unterwegs seid, ist es so, dass pflanzliche, also Drinks, wie das heißt, also Milchalternativen, haben alle praktisch kein Eiweiß, außer Soja. Ihr wisst ja, dass ich, habe ich ja das letzte Mal in der letzten Folge gesagt, ich bin jetzt kein Fan davon, dass man ständig Soja in großen Mengen jeden Tag zu sich nimmt. Aber wenn ihr schon pflanzlich unterwegs seid, dann wählt lieber die Sojamilch, wenn das eure Proteinquelle sein soll. Weil die anderen sind cremiges, flüssiges Wasser, das gut schmeckt, aber liefert jetzt nichts an Nährstoffen, was irgendjemand brauchen könnte. Im Kaffee wird es egal sein. Aber wenn es eure Eiweißquelle sein soll, dann bitte kein Kokos oder Hafer oder Mandel für die Eiweißquelle im Müsli zum Beispiel, sondern eben, da wäre Soja viel besser. Und es gibt auch im Pflanzlichen so, das nennen sie dann Skier-Alternativen. Manchmal heißt es auch griechisch. Ja, das hat das eine mit dem anderen, glaube ich, sehr wenig zu tun. Aber das sind dann die pflanzlichen Alternativen, in die sie ein bisschen mehr Eiweiß reingepackt haben. Lange nicht so viel, wie die tierische Variante von Natur aus hätte, aber immerhin besser, als es vorher war. Und jetzt habe ich schon einige Sachen gesagt, wo ich immer gesagt habe, dann geben wir das dazu und das dazu. Und das ist für mich so der nächste Tipp, für wie ich eine Mahlzeit aufbessern kann. Und das ist Proteinquellen mischen. Ja, ich kenne auch Leute, die haben quasi, das habe ich ein bisschen im Fernsehen früher gemacht. Also ich war ja oft die ganze Woche oder noch länger unterwegs. Und wir sind halt jede Woche, jeden Tag, teilweise in zwei verschiedenen Städten pro Tag gewesen. Und wir waren halt im Hotel und dann haben wir halt im Supermarkt halt irgendwas schnell zum Essen geholt. Und meistens waren es halt Wurstsemmeln. Und das habe ich über Wochen, Monate und Jahre gemacht. Und bei mir war das wirklich so, ich bin immer gestartet und hatte immer so einen Behälter mit irgendeinem Quinoa-Salat oder Linsensalat oder irgend sowas, was ungekühlt zumindest mal zwei Tage oder so hält. Und das war dann immer so mein Mittagessen, habe ich mich damit durchgerettet. Und dann hatte ich immer Nüsse und Obst mit oder eben auch eine Kernmischung. Ja. Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Sesam, solche Dinge, Leinsamen, gemischt in einem Glas, entweder ein bisschen mit Sojasauce gewürzt oder auch nicht. Oder eben das über den Salat. Dann gehst du hin und bestellst dir einen Salat und da ist zu wenig Protein dabei. Dann gibst du heimlich ein paar von deiner Samenmischung drüber. Oder man kann dran knappern oder man hat eben seine Walnüsse oder seine Nüsse, Haselnüsse, Walnüsse, Mandeln etc. zu seinem Stück Obst dazu. Also etwas mitzuhaben, gerade um Sachen aufzuwerten, wenn ihr unterwegs seid und ihr bestellt was und da ist es nicht dabei. Das ist ein ganz netter Trick. Oder zum Beispiel, wenn ihr es zu Hause macht und ihr macht euch einen großen Salat und ihr bratet euch, ich sage jetzt Tofu, Hühnerstreifen, Schrimps, irgendwas ab. Ihr braucht ja vielleicht gar nicht so viel von dem Fleisch nehmen, ergänzt es noch. Gibt's noch Nüsse, Bohnen, Kichererbsen auch noch dazu, ja? Also gar nicht, dass er den Fokus auf, ich sollte weniger Wurst essen, sondern wovon kann ich denn mehr essen, dann passiert weniger Wurst auf einmal. Also auch wenn ihr sagt, ja, ihr wisst, ich bin kein Fan von der kalten Jause, der Brotzeit am Abend, nicht weil es um die Lebensmittel geht, sondern weil ihr meistens in der Früh oder zum Mittag auch schon sowas gegessen habt und es wird halt sehr, sehr einseitig mit der Zeit und meistens kommt Gemüse zu kurz. Aber dann ist es eben euer Wurst oder Schinken oder Käsebrot am Abend. Aber vielleicht esst ihr hin und wieder eine Dose Fisch dazu. Also ob das jetzt in Öl oder Wasser ist oder auch in diesen Soßen, was euch am besten schmeckt. Und schon habt ihr mehr anderes Eiweiß drin mit den guten Fetten und ohne das, und dann habt ihr automatisch dadurch weniger Wurst oder Schinken gegessen. Ja? Oder ihr macht einen schnellen Bohnensalat oder einen Tofu-Aufstrich. Es gibt Tofu-Aufstriche, ich verspreche euch, es gibt Tofu-Aufstriche, die nicht nach Tofu schmecken. Die gehen dann in die Richtung von Liptauer oder so vom Geschmack her. Und das ist eine super Eiweißquelle und schon habt ihr weniger Wurstbrote gegessen. Und das kann man vorbereiten und mehrere Tage aufbewahren. Alle diese Rezepte ist in unserer Foodplan-App, die ist ja Teil des Fastformel 3S-Programms, haben wir knapp 1000 Rezepte. Da gibt es natürlich Bohnensalate und Linsensalate und Quinoa-Salate und Aufstriche, Tofu und alle möglichen drinnen. Wir verlinken euch den Link zur Foodplan-App, zum Fastformel 3S-Programm, aber auch das eine oder andere Rezept, das dazu passt, das wir am Blog haben, verlinke ich euch auch gerne. Etwas, wo jetzt das eigentlich jetzt umgedreht ist, wo wir mehr vom Ungesunden reintun, ist mein Beispiel für die Linsensuppe. Und es ist so, Linsensuppen sind toll, sind gesund, man kann viel Gemüse reinpacken, Aber oft ist es so, wenn man es nicht gewohnt ist, es schmeckt einfach manchen Leuten nicht wirklich. Oder ihr habt so einen Fleischtiger zu Hause, der das verweigert. Oder ihr seid selber einer von denen. Dann würde ich empfehlen, in dem Fall sogar ein bisschen Wurst oder Schinkenwürfel reinzutun. Ja, und ich weiß, eine Empfehlung zu sagen, gib doch mehr verarbeitetes Fleisch dazu, von dem wir wissen, dass es ungesund ist, ist eine komische Empfehlung von einer Ernährungstherapeutin. Aber wenn dann der Eintopf besser schmeckt und ihr esst sie dann gerne, dann haben wir jetzt Linsen und Gemüse untergebracht und ja, es ist ein bisschen Wurst dabei, aber das Ganze ist jetzt etwas, was ihr gerne esst und das ist das Wichtigste. Ja, oder eben, egal wie, schaut immer, womit könnte ich es noch ergänzen, weil Käse, wenn ihr fetten Käse als eure Haupteiweißquelle beim Frühstück habt, aber ihr wollt plötzlich mehr Eiweiß und esst davon 30 Gramm, habt ihr richtig viel Fett gegessen. Aber vielleicht nehmen wir den fetten Käse, der stark nach etwas schmeckt, als Geschmacksträger und dann ergänzen wir das mit was anderem, also Hüttenkäse zum Beispiel oder einfach eine zweite Eiweißquelle dazu. Was mich ein bisschen zum Frühstück bringt, die meisten Menschen, die ich kenne, essen zum Frühstück praktisch immer das Gleiche oder wechseln vielleicht zwei Dinge ab. Und das ist absolut okay. Das ist weltweit machen das die meisten Leute so. Ja, ich auch. Aber wenn ihr jetzt quasi auf gesund umstellen wollt und Anführungszeichen, ihr wollt eure Ernährung verbessern, dann haben die meisten das, was wir bisher gegessen haben. Es war zu viel Zucker oder zu wenig Eiweiß oder was immer es ist. Und dann macht ihr eine gesunde Variante. Viele denken da nur an Müsli. Da gibt's viele Varianten. Aber wenn ihr dann keine Lust auf diese eine Sache habt, dann fallt ihr zurück in euer, entweder frühstückt ihr nicht oder ihr frühstückt das Falsche. Und deswegen sich einmal zu überlegen, was sind zwei, vielleicht drei, aber zwei Alternativen von einem Frühstück, das ausreichend Eiweiß beginnt bei 20 Gramm. Ja, also 30 wäre mal lieber. 50 ist auch kein Problem, aber das schaffen die meisten in der Früh nicht. Was sind denn zwei Alternativen, die mir schmecken, die ich leicht zu Hause haben kann oder zubereiten kann, die mich eben in der Früh nicht nerven? Weil es geht ja auch darum zu sagen, was ist denn realistisch? Ja, klar gibt's tolle Alternativen. Aber wenn ihr in der Früh nicht jemand seid, der sich hinstellt und was zubereitet, was ist denn das, was realistisch für dich ist? Was du in der Früh machen kannst, dass du zwei Alternativen zur Verfügung hast, die dir dann auch zur Verfügung stehen, weil sonst kippst du sofort wieder zurück in deinen anderen Alltag, der nicht der ist, den wir wollen. Diese Kombinationen von verschiedenen Eiweißquellen bei einer Mahlzeit, da möchte ich noch ein paar Beispiele aufzählen. Das eine ist Mapo-Tofu, wenn ihr das kennt. Das gibt es oft in asiatischen, also in chinesischen Lokalen. Das ist nämlich Tofu in der Kombination mit Faschierten, also Hackfleisch. Und das möchte ich gerade als Beispiel verwenden für Tofu, weil ich verstehe, dass Tofu etwas ist, wenn man nicht damit umgehen kann, es schmeckt recht neutral, nach wenig. Und für viele Leute ist es dann einfach langweilig. Das schmeckt dann nicht und sie haben keinen Geschmack reingekriegt. Und wenn man jetzt etwas hat, wo man sagt, ja, ich mache eben ein Gericht mit Hackfleisch verschiertem oder wie immer, oder ein Wokgericht mit Fleisch, aber ich gebe auch ein bisschen Tofu rein und schon habe ich eine andere Eiweißquelle, wieder was mehr und vor allem mehr Protein drinnen. Ein Beispiel, das ich gerne verlinke, ist die Bohnenbolognese. Das heißt so, weil es, glaube ich, sogar in meinem allerersten Buch drinnen war, jeder isst gerne Nudeln mit einem Fleisch-Sugo. Ja, also Spaghetti Bolognese, wie das bei uns heißen würde. Und ich habe gesagt, ja, okay, aber wenn wir jetzt nur maximal eine Faustgröße Nudeln haben wollen und ich will mehr Gemüse unterbringen, dann quasi muss ich ja irgendwie eine Faustgröße Nudeln mit viel Sugo dazu. Das schaut nicht aus wie Spaghetti, das ist deprimierend, das will keiner. Und deswegen habe ich gesagt, wir drehen es um. Wir schmeißen alles in einen Topf und wir machen im Grunde ist eine Art Chili con Carne. Es ist also faschiertes, also Hackfleisch, aber wir geben auch Bohnen rein, nochmal zusätzliches Eiweiß, Gemüse ist viel drinnen. Und dann geben wir pro Person noch eine Faustgröße Nudeln dazu. Und jetzt hast du plötzlich ein Gericht, das ausschaut wie ein Eintopf und ich vermisse jetzt nicht das alte Bild von meinen Spaghetti-Vorstellungen, Bergnudeln, wenig Sugo, sondern ich habe jetzt eben etwas, was Neues ist und ich habe jetzt aber eben verschiedene Eiweißquellen dabei und viel Gemüse. Und bevor ich jetzt noch zu meinem Liebling Cottage Cheese komme, das ist überhaupt ein guter Tipp von mir und das ist, oft ist es so, dass wir bei Gemüse, es viel einfacher ist, wenn alles in einem Topf ist, erkläre ich gleich noch. Cottage Cheese, die Agnes und ich nennen wir, im Moment haben wir die Cottage Cheese für alles Phase. Und das habe ich in den letzten Wochen und Monaten verstärkt getestet. Und es funktioniert extrem gut, dass wenn du nicht weißt, wie du in irgendwas Eiweiß reinbringen willst, in etwas Gekochtes, schmeiß Hüttenkäse rein. Und zwar zum Beispiel, du machst eine Kürbissuppe oder du kaufst dir eine fertige Gemüsecremesuppe. praktisch kein Eiweiß. Das ist keine Mahlzeit. Das ist Gemüse, das ist ein, wie man in Wien sagt, das ist ein Vorschlag, aber das ist noch keine Mahlzeit. Aber wenn du nicht kochen willst und du kaufst diese Gemüse-Kürbiscremesuppe, ganz einfach, mach sie warm, schmeiß den ganzen Becher Hüttenkäse rein, fahr mit dem Stabmixer durch und das verhält sich ein bisschen wie Sauerrahm. Ja, also es wird schon ein bisschen säuerlicher, aber nicht wie Joghurt. Also es wird nicht so wässrig und es funktioniert überraschend gut, gerade in Cremesuppen, aber auch in Tomatensoßen bei den Nudeln. Du machst Nudeln mit Tomatensoße, ja, schmeckt, liebe ich, ist keine Mahlzeit. Weit und breit kein Eiweiß. Weißt was? Das mache ich in letzter Zeit. Ich mache die Tomatensoße, ich schmeiße den ganzen Becher Hüttenkäse rein, mix durch und jetzt habe ich so diese cremige Soße, die ist so, als wäre sehr, sehr, sehr viel Sauerrahm drinnen. Aber 25 oder 30 Gramm Eiweiß, je nachdem, wie groß dein Becher ist. Also deswegen Cottage Cheese für alles finde ich eine super Strategie. Also wie gesagt, wenn du Ideen brauchst für solche Rezepte, die Foodplan App ist Teil des VSV3S Programms und da gibt's ganz viele Tipps, die wir da haben. Wir haben auch noch wirklich praktische Tipps in unserem also für unsere Mitglieder. Wir haben so ganze Themenschwerpunkte, wie man Hausmannskost Faustformel tauglich macht, wie man den Salat wirklich gut macht, wenn man keine Salate mag, alles diese Dinge. Was uns nämlich auch eins heißt, wie man Gemüse versteckt. Das heißt, wie bringt man sich dazu, mehr Gemüse zu essen, wenn man Gemüse eigentlich nicht mag? Was uns zum letzten Punkt bringt, und zwar mehr Gemüse. Also mehr Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe heißt auch in meisten Fällen mehr Gemüse. Warum essen Menschen kein Gemüse? Das meiste ist, was sie sagen, es schmeckt ihnen nicht, aber das ist eine Gewohnheit. Also das Größte ist, sie sind es einfach nicht gewohnt. Sie sind damit nicht aufgewachsen. Es ist nicht Teil ihres Essensrituals. Deswegen ist es was Fremdes, was man sich neu beibringen muss. Ja? Und dann sagen sie, Gemüse schmeckt nicht. Das hat zwei Gründe. Erstens, ihr seid den Geschmack einfach nicht gewohnt und das muss man üben. Und das Zweite ist, ohne dass ich jemanden beleidigen will, ihr könnt alle nicht kochen. Ihr kocht das Gemüse so, dass ich es auch nicht essen würde. Ja, und ich liebe Gemüse. Das meiste ist, ich sehe das sehr oft und das habe ich halt auch im Fernsehen mit über 100 Familien gemacht, die kochen Gemüse in viel Wasser viel zu lang, bis es matschig ist und das mag einfach auch keiner. Also erstens probiert mal neue Varianten aus, um nicht zu sagen, lernt Gemüse kochen und dann einfach versucht nach und nach immer mehr Kleinigkeiten unterzubringen. Aber gehen wir mal der Reihe nach durch, wie kann man jetzt einfach nach und nach trotzdem ein bisschen mehr Gemüse unterbringen, ohne dass man jetzt Berge sich zu einer Mahlzeit zwingen muss. Ein kleiner Tipp ist, wenn du ein Müsli isst in der Früh, hast du wahrscheinlich Obst drinnen, also Obst und Gemüse, Gemüse ist ein bisschen wertvoller. Aber wenn du in der Früh der Käsebrot-Typ bist, also pikant frühstückst, so wie ich auch, dann isst ein kleines Stück Gurke dazu oder ein paar Cherry-Tomaten oder ein Paradieschen oder gib Schnittlauch aufs Butterbrot, das liebe ich besonders. Einfach, klar, das sind keine riesigen Mengen, du brauchst ja nicht zwei Faustgrößen davon essen, aber ein bisschen was ist besser als nichts. Und es macht einfach langfristig einen Unterschied aus, bringt Ballaststoffe, bringt Vitamine, Mineralien, hilft der Sättigung. Ja? Rohkost knabbern. Ja? Ich meine, ich weiß, die meisten Leute denken bei Gemüse sofort an Salat. Und Rohkost ist noch einmal ein bisschen was anderes. Also im Sinn von, du hast eine Karotte, entweder in Streifen geschnitten oder auch nicht, an der du knabberst, Kohlrabi, Gurke, Paprika, Radieschen, was auch immer. Das ist etwas, was wir schon immer gemacht haben, aber so ganz deutlich habe ich es bei meiner Schwester gesehen. Als die Kinder klein waren, war das einfach, wenn man dort Abendessen gekocht hat in diesem Haushalt, wenn ich mal auf die Kinder aufgepasst habe, war das der Standard, dass in dem Moment, wo du anfängst, das Abendessen zuzubereiten, schneidest du zuerst ein bisschen Rohkost auf. Also, wie gesagt, Gurken, Karotten, die haben teilweise rohen Fenchel gekriegt, alles Mögliche in eine kleine Schüssel und dann haben wir es den Kindern hingestellt und die haben daran, wo immer sie gespielt haben, ihre Hausaufgaben gemacht haben, haben die daran geknabbert, während das Abendessen zubereitet wurde. Das ist so ritualisiert, dass das richtig abgegangen ist, wenn das nicht passiert wäre. Und wo ich das als Erwachsene selber auch mache, wenn ich heimkomme und ich bin sehr hungrig oder auch hat mit Hunger nicht so viel zu tun, aber oft ist es so, dass ich eben was koche und dann fange ich an, schon irgendwelche Sachen daneben zu knabbern. Also Karotten oder ich liebe eben Chicorée, an dem ich herumknappere. Manchmal mache ich mir einen kleinen Dip dazu, schnell Ski, ein bisschen Mayonnaise, Zitronensaft, Salz, Pfeffer und dann während ich koche, esse ich schon meine Rohkost. Und damit muss ich keinen Salat mehr machen. Ich habe das erledigt und vor allem überbrücke ich meinen Hunger, bis mein Essen fertig ist. Oder auch als Zwischenmahlzeit, dass man sagt, am Nachmittag, statt dass du Obst und Nüsse isst, isst du einen Becher Joghurt mit ein bisschen oder Becher Hummus mit ein bisschen Karottensticks oder solche Dinge. Also unterschätzt das nicht, was das ausmacht und da ist eben auch immer wieder ein bisschen was schon wieder dabei. Viele Leute haben ja dieses Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise und man hat früher viel mehr in Gängen gekocht. Das macht man nicht mehr so oft, aber viele haben eben dieses Vorspeise und dann Hauptspeise. Und was man dann machen könnte, wenn du das gerne machst, ist als Vorspeise einen Salat. Das haben wir in unserer Familie, ist es so, dass eigentlich jedes Mal, wenn wir uns zusammensetzen, ist die Vorspeise, der Salat wird als Vorspeise gegessen. Spricht absolut nichts dagegen, ihn natürlich zum Essen auch zu essen, aber das als Ritual zu haben. Man weiß übrigens, dass der Blutzucker langsamer ansteigt und dass die Sättigung besser wird, wenn man vorher Rohkost oder Protein isst, in dem Fall eben den Salat. Und wenn du jetzt sagst, ja, jetzt muss ich am Abend kochen, soll ich Salat auch noch machen? Und wenn ich den mache, bleibt der sowieso stehen. Aber vor allem bin ich zu faul, den Salat also zu waschen und trocken zu schleudern und das Dressing zu machen. Und überhaupt, mach dir das Leben einfach. Es gibt diese abgepackten Salate, die sind gewaschen und getrocknet. Nimm dir ein fertiges Salatdressing oder mach ein Salatdressing, einmal eine größere Menge in einer Flasche, schmeiß die in den Kühlschrank und dann brauchst du nichts mehr waschen, du musst nichts mehr tun. Du nimmst die Salatblätter, schüttest sie in die Schüssel, tust ein bisschen von dem Dressing drüber, das fertig ist und der Salat ist fertig. Und sich diese Arbeitsschritte zu erleichtern, wenn du nicht fertig gewaschen kaufen willst, dann nimm den Salat, wenn du nach Hause kommst, zerrupf ihn, wasch ihn, du ihn trocken schleudern und dann du ihn locker in ein Sieb in den Kühlschrank. Dann ist er auch schon gewaschen. Weil ich verstehe diese, ich muss den Salat waschen, Hürde ist eine hohe, die ich manchmal auch habe. Ja? Ein anderer guter Tipp für, ich mag jetzt kein Gemüse aufschneiden oder ich habe vergessen, eins zu kaufen, ist Tiefkühlmischungen. Die sind viel besser als ihr Ruf und es gibt jetzt heutzutage nicht mehr die, die es in meiner Kindheit gab, die da so Kohlrabi, Karotten, Erbsen oder was immer das war, das ist eklige Zeug, sondern es gibt viele Mischungen, die wirklich auch gut sind und da was zu haben, eine Handvoll dazu zu einer Pfanne auf ein Ofenblech zu hauen, wie auch immer, in eine Suppe und schon wieder habt ihr ein bisschen Gemüse untergebracht. Und jetzt kommt der Tipp, den ich am meisten mache und das ist, hau alles in einen Topf. So wie vorher bei der Bohnen-Bolognese, wie ich es gesagt habe. Ja, das Essen schmeckt besser, wenn man den Brokkoli und das Fleisch getrennt macht, weil das, solche Sachen, aber das bedeutet zwei Pfannen, nämlich jetzt auch noch Reis und Kartoffeln, habe ich schon drei Töpfe und ich bin kein Freund von Abwaschen und es wird mir alles zu mühsam und dann mag ich es nicht. Und ja, ein echter Koch oder eine echte Köchin würde das nicht machen. Ich schmeiß alles an eine Pfanne. Also den Reis koche ich getrennt, aber Brokkoli und Fleisch landet bei mir alles wie so einem Wok-Gemüse, ein Pfannengericht, alles in ein Gericht. Dadurch esst ihr automatisch mehr Gemüse. Das Gemüse schmeckt im Zweifelsfall besser, weil ihr es nicht zerkocht habt, getrennt, weil ihr es jetzt mitgewürzt habt, mit was immer ihr dem Fleisch für den Geschmack gebt. Und dann kommt noch ein anderer Tipp dazu, der nicht nur das Abwaschen ist. Und das ist, es ist nicht schwieriger, aber es ist sehr viel unwahrscheinlicher, dass ihr den Brokkoli auf die Seite schiebt, wenn er quasi gemischt mit dem ganzen Fleisch kommt. Wenn ihr aber Kartoffeln und Fleisch und den Brokkoli getrennt am Teller habt und vor allem, wenn ihr auch für andere kocht und dann habt ihr immer die, sagen, die schieben es auf die Seite und essen euch das Gemüse nicht. Das ist getrennt, das liegt getrennt da, das kann ich leicht auf die Seite schieben. Wenn es jetzt aber ein Eintopf ist, wenn das ein Pfannengericht, ein Wokgericht ist und alles ist quasi auf einem, klar kann man es rausklauben, aber man macht es weniger. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Gemüse esst, wird größer und vor allem, wenn ihr lernt, quasi euer Gehirn lernt, dass ein Essen so ausschaut, dass da Gemüse mit am Teller liegt. Das klingt jetzt doof, aber das ist so. Ihr gewöhnt euch daran und dann beginnt es zu vermissen, wenn es nicht dabei ist. Das andere, was ganz wichtig ist, um euch beizubringen, mehr Gemüse zu essen, und das ist einfach, kocht es bitte nicht zu Tode. Das meiste Gemüse schmeckt viel besser, wenn es gerade knapp gar ist oder eben noch sehr knackig ist. Und wenn es nicht einfach zum Schluss zum Fleisch mit in die Pfanne haut, ist einer der besten Zubereitungsmethoden Dämpfen. Und es ist ganz wichtig, weil Dämpfen klingt schon so fad. Beim Dämpfen hat man meistens ein besseres Auge darauf, wie knackig etwas ist. Da gibt es diese Dämpfblumen, das sind so kleine Metalldinger, die du beim Topf rein brauchst und keinen teuren Dampfgarer. Und man kann ein bisschen besser kontrollieren, wie gar etwas ist, dass man es noch rausnimmt, wenn es noch knackig ist. Das zweite ist, es bleiben viel mehr Nährstoffe erhalten, als wenn es in Wasser kocht. Es schmeckt viel besser. Aber hier ist jetzt der wichtige Punkt. Ihr müsst danach noch was tun damit. Ihr könnt das nicht einfach auf den Teller legen, gedämpft. Das schmeckt nicht gut. Viele Nährstoffe brauchen sowieso ein bisschen Fett, damit man sie besser aufnehmen kann. Das heißt, es schmeckt nicht nur besser, das macht das Gemüse auch gesünder, wenn ihr ein paar Tropfen Olivenöl, ein bisschen Butter, ein bisschen Zitronensaft, Sojasauce, Miso-Butter, was immer drüber tut, schaut, sorgt dafür, dass das Ding danach noch einen Geschmack bekommt und auch ein bisschen Fett dabei ist. Ihr werdet sehen, es wird viel lieber essen, schmeckt viel besser. Also wenn ihr dämpft, bitte nicht nur dämpfen. Ja, eine andere gute Möglichkeit ist, Gemüse ein bisschen klein zu schneiden, mit ein bisschen Olivenöl zu vermischen, Salz, Pfeffer auf ein Blech zu tun. das macht weniger Arbeit. Man kann relativ schnell große Mengen machen. Man muss nicht groß drüber nachdenken, weil es kocht sich nebenbei, während man was anderes macht. Das ist jetzt nicht zu gesund, die Dämpfen. Da gehen mehr Nährstoffe verloren, wenigstens Röststoffen bei der hohen Hitze. Aber beim Gemüse zählt, macht es in der Form, wie es euch schmeckt. Die Ausnahme ist, glaube ich, panieren und frittieren. Das ist jetzt nicht langfristig nützlicher, um sich Gemüse beizubringen. Also schmeißt alles in eine Pfanne. Gebt einfach immer, wenn ihr was macht, einfach eine Handvoll von Tiefkühlgemüse dazu. Oder probiert mal eben aus, ob ihr, wenn ihr Gemüse anders zubereitet, ob es euch besser schmeckt. Ja? Bei Gemüse haben wir jetzt viele Tipps gehabt. Beim Obst ist es so, ja, wir sollten alle auch ein bisschen Obst essen. Ich finde den besten Tipp immer, habt einfach eine geplante Zwischenmahlzeit. Ihr esst am Nachmittag ein Stück Obst, eine Handvoll Obst, was immer saisonales Obst euch schmeckt, und dazu ein paar Nüsse. Ihr habt die guten Fette von den Nüssen drin, ihr habt die Ballaststoffe im Obst und in den Nüssen. Und vor allem ist es so, dass ihr dieses Energietief, das ihr vielleicht sonst mit einem Kaffee übertaucht hättet, abfangt, indem ihr dem Körper an diesem Punkt auch Nährstoffe zuführt. Also das ist auch ein sehr heißer Tipp von mir, den ich eh seit 25 Jahren wiederhole. Und diese Nüsse bringen mich noch zum allerletzten Punkt, und das sind bessere Fette. Ganz einfache Methode ist, habt zu Hause Olivenöl für alles. Das heißt, ihr habt dann Olivenöl zum Kochen, für einen Salat. Das allein ist schon mal eine Steigerung. Wir haben vorher schon gehabt bei den Proteinquellen zum Beispiel Dosenfisch. Ja, Dosenfisch, gerade die kleineren, Makrelen, Sardinen, solche Sachen, die haben sehr viele gute Fette, der Thunfisch leider nicht, aber die anderen, solche Sachen mal hin und wieder auch bei der kalten Jause, statt dem Schinken, statt dem Wurstbrot. Und was wir am Anfang gesagt haben, nochmal zur Erinnerung, Nüsse und Kerne ins Joghurt, über den Salat, als Zwischenmahlzeit, einfach immer wieder dabei haben, mit rein, und immer, auch wenn es kleine Mengen sind, das macht langfristig ganz viel aus. Okay, das war heute eine ganz lange Aufzählung von verschiedenen Tipps, deswegen schreiben wir euch die natürlich in den Shownotes zusammen. Für unsere Teilnehmerinnen, die Mitglieder, haben wir im Fastformel 3S-Programm sogenannte Themensammlungen. Also ich habe es mal aufgeschrieben, das Geheimnis eines guten Salats, wie kriege ich mehr Eiweiß ins Frühstück, das gesunde Essen aus dem Supermarkt, wie kann ich Hausmannskost als Faustformel umwandeln, und einer meiner Lieblingsthemen, die Wege aus der Brotzeitfalle für die Leute, die einfach gewohnt sind, immer nur Brot zu essen, in der Früh und am Abend. Wie kann ich das ändern, ohne dass es total stressig wird? Das Fastformel 3S-Programm verlinken wir euch sehr gerne, aber wir haben ja auch in dem Newsletter jede Woche ein Rezept drinnen, das wir euch gerne verlinken. Das heißt, meldet euch unbedingt für den kostenlosen Newsletter an. Der geht einmal die Woche raus, und da sind immer praktische Tipps drinnen und eben immer mindestens ein Rezept. Okay, aber jetzt noch, wie versprochen, die Antwort auf die Regalfrage der Woche. Resi Hört hat mich auf Spotify gefragt, was hältst du von Kombucha und Wasserkefir, also vor allem in puncto Zuckergehalt. Also Kombucha, nur wer das noch nie gehört hat, also Kombucha ist ein Getränk, das wird ist fermentiert. Das heißt, es ist ein sogenanntes SCOBY. SCOBY ist immer ein Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Also es ist eine Kultur aus Bakterien und Hefen. Und das SCOBY von Kombucha, wer das schon mal gesehen hat, schaut aus wie ein beiger Gummi. Muss man sich das vorstellen. Der schwimmt oben in einem Behälter, wo es fermentiert ist, wie so eine Gummischicht schwimmt dort. Ja? Und der wird traditionell hergestellt, indem man schwarzen Tee nimmt. Also schwarzer oder grüner Tee, aber vor allem schwarzer Tee, also Achtung, Kombucha enthält Koffein, mit Zucker versetzt, und dann schmeißt man diesen Pilz da rein, der schwimmt da herum, und die Bakterien und Hefen in diesem Pilz wandeln dann den Zucker um in nützliche Dinge für uns und ein bisschen Kohlendioxid. Wie gesagt, enthält Koffein. Ja? Der Wasserkefir ist ganz was anderes als der Milchkefir. Ich weiß nicht, warum sie den so nennen. Und der Wasserkefir, der SCOBY, also der Pilz, den man kaufen kann, um es zu fermentieren, schaut aus, ich würde sagen, wie ein leicht durchsichtiger Hüttenkäse, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Also die sind so, wenn man die dann zusammendrückt, sind sie auch so leicht gummiartige Kugeln. Aber das sind eben so viele so kleine Kugeln. Und die, wenn man die in dieses Glas schmeißt, liegen unten im Glas, liegen die dort herum. Und dann nimmt man Wasser, da versetzt man, gibt man Zucker dazu und dann Trockenobst auch noch. Und eben diese Kefirkristalle heißt es. Wie gesagt, fühlen sich an wie so kleine Gummikugeln. Und dann machen die ihr Ding. Das dauert dann so 2, 3, 4 Tage, und dann hat man dieses Getränk. Und je länger, wie auch bei jedem Joghurt, je länger man das fermentieren lässt, weil die wandeln ja den Zucker um, umso mehr wird der Zucker abgebaut. Also umso weniger Zucker ist drinnen. So, Wasserkefir habe ich noch nicht gesehen als Getränk zu kaufen. Den normalen Kefir, das ist ja eine völlig andere Kategorie. Kombucha habe ich schon öfters gesehen und da gibt es grundsätzlich zwei Arten. Das eine ist, die haben den Kombucha hergestellt, dann haben sie ihn pasteurisiert, also die ganzen lebenden Bakterien und Hefen da drinnen abgetötet und in Flaschen abgefüllt. Aber ich habe jetzt auch schon welchen gesehen, der ist nicht pasteurisiert. Das heißt, der fermentiert weiter, der lebt weiter. Und wenn er nicht pasteurisiert ist, dann sind da eben nützliche Organismen für unser Mikrobiom drinnen. Und in der Studie, die wir vor ein paar Folgen mal besprochen haben, weiß nicht mehr wann, was hat es gebracht, wenn die Leute mehr Fermentiertes gegessen haben für das Mikrobiom, da waren diese Getränke zum Beispiel auch auf der Liste von Dingen, die sie zu sich genommen haben, um ihr Mikrobiom zu verbessern. Also gerade die lebenden Varianten davon, die verbessern es auf jeden Fall. In den nicht lebenden Varianten sind trotzdem nützliche Stoffe für uns drinnen, also im Kombucha, da sind trotzdem noch Dinge drin, die hilfreich für unseren Körper sein sollen, für unser Immunsystem. Wie gesagt, Achtung vom Koffein im Kombucha. Und das zweite ist, da ist noch ein Restzucker drinnen, weil sonst wäre das wahnsinnig sauer. Ich habe mir jetzt extra mal so ein paar Kombucha-Sorten, Kefir habe ich nicht gefunden, Kombucha rausgesucht, den man bei uns kaufen kann. Und das ist sehr unterschiedlich. Die haben zwischen, der niedrigste war 3,5 Gramm auf 100 Milliliter, nämlich gefunden 4,6 bis 5,5. 5,5 Gramm, also muss man sagen, 4 Gramm ist ungefähr, kann man sagen, ein Würfelzucker oder ein Teelöffel Zucker. Ja, ist Pi mal Daumen. Das heißt, zwischen 3,5 und 5,5, also zwischen 1 und 1,5 Würfelzucker sind auf 100 Milliliter drinnen. Aber ihr trinkt natürlich oft doppelt und dreifache. Das ist viel weniger als Cola oder so oder Apfelsaft. Also die sind da bei 10 bis 12 daheim. Also es ist ungefähr die Hälfte oder noch weniger als das, was du an einem Cola oder einem Apfelsaft oder an solchen Sachen trinken würdest. Trotzdem ist es nicht nix. Ja, ich habe immer so die relativ willkürliche Regel, ist willkürlich, aber wenn man so ungefähr sagt, okay, wenn ich in einer Portion weniger als einen Teelöffel, also weniger als 4 Gramm zugesetzten Zucker habe, dann brauche ich es nicht zählen. Aber du hast es nur, wenn du nur 100 Milliliter trinkst. Wenn du jetzt ein großes Glas trinkst, so 0,2, 0,3, dann sind wir da ein bisschen drüber. Wie gesagt, absolut nützlich fürs Mikrobiom. Sicher das kleinere Problem im Vergleich zu anderen Säften. Aber auf Dauer muss man das ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil es doch nicht nix ist. Und noch eine kleine Sache. Ich weiß deswegen, wie die Dinge ausschauen, weil ich sie alle schon selber hergestellt habe. Ich konnte es jetzt selber nicht messen. Aber es entsteht, also gerade beim Kombucha entstehen auch ganz geringe Mengen von Alkohol bei der Fermentation. Und beim Wasserkefir war ich mir nicht sicher, aber ich fand, dass die Varianten, die ich zu Hause produziert habe, doch mehr Alkohol drinnen hatten, als man glaubt. Man trinkt natürlich ein relativ großes Glas, relativ schnell, also nicht wie Wein. Und es sind sicher sehr kleine Mengen. Aber ich weiß auch genau, ich habe es meinem Bruder kosten lassen, der keinen Alkohol trinkt. Und wir trinken das beide. Und er schaut mich so und sagt, ich glaube, jetzt bin ich betrunken. Und das ist ganz sicher nicht so stark gewesen, aber es hätte mich fasziniert, das mal messen zu können. Aber ich bilde mir ein, ich habe es gespürt. Und das muss man halt wissen, weil ihr wisst nicht genau, was bei euch zu Hause passiert, wenn ihr das selber macht. Das möchte ich als kleine Warnung mitgeben, weil es mir halt passiert ist. Vermutlich ist es ein sehr kleines Problem, aber gerade für Kinder oder so wäre ich da ein bisschen vorsichtig. Die Dinge, die ihr kauft, sind ganz sicher geprüft und haben dieses Problem nicht. Das ist ein Selbstmachproblem. Okay, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet, Resi hört. Und wie gesagt, das war eine Frage von Spotify. Da könnt ihr mir gerne eure Fragen schicken. Ich schaue die Kommentare dort alle regelmäßig durch und schreibe mir dann die Fragen raus oder auf YouTube oder schickt mir eine E-Mail an podcast@faustformel.com. Ganz wichtig, ihr könnt auch übrigens immer auf den E-Mail-Newsletter bei uns zum Beispiel antworten. Wenn ihr eine E-Mail bei uns bekommt und auf die antwortet, landet ihr bei uns im Support. Und wenn es eine Frage ist für den Podcast, leiten die mir das weiter. Deswegen meldet euch unbedingt für den Newsletter an. Der ist ganz kostenlos. Jede Woche ist ein Tipp dabei, jede Woche ist ein Rezept dabei. Geht einmal die Woche raus. Wir verlinken euch das gerne in den Shownotes. Also macht das unbedingt. Schickt mir eure Fragen. Und lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal. Helft dem Algorithmus, dass andere Menschen, die das interessieren könnte, auch finden. Oder leitet lieben Leuten vielleicht sogar eine Folge weiter, die euch besonders gut gefällt. Das würde mich sehr freuen. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann. Baba.